erleben wir die Eröffnung einer zweiten Front zwischen Ost und West am schwarzen Kontinent. Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich. Ihr findet euch wieder in meiner Audioanalyse über Niger. Bei dem Land muss man sehr aufpassen, wie man es ausspricht. Nein, Spaß beiseite. Bei diesem Land musste ich ehrlich gesagt auch vorher nochmal auf der Landkarte schauen, wo genau es ist. Ich wusste circa, wo es ist. Also ich hätte jetzt den Niger nicht irgendwo in Ost- oder Südafrika verortet. Aber ich will, und das sage ich gleich zu Beginn dieser Audioanalyse, noch mehr als sonst hier nicht vorgaukeln, dass ich ein Experte in postkolonialen westafrikanischen Kriegen und Konflikten wäre. Ein kleiner Blick auf die Landkarte. Nur ein paar Artikel, die man liest, Dokumentationen, die man sich anhört, Videos, die man sich anschaut, zeigen, dass das Ganze ein unentwirrbares Geflecht ist. Umso mehr frappiert mich dann zu sehen, wie bestimmte ideologische Seiten einfach ihre Brillen, einfach ihre Schablonen auf den Konflikt in Afrika anlegen. Und genau darum wird es in der Audioanalyse gehen. Eine Zusammenfassung der Situation, der handelnden Akteure, der möglichen Szenarien und dann eine kritische Analyse der bestehenden Narrative, im Krieg und Kampf der Narrative, mit einem kleinen Schlenker, einem kleinen Blick auf eine Debatte zwischen Patrick Casey und Hass Aldin und einem Blick auf die Situation in Südafrika und dem Streit zwischen MAGA-Kommunisten und rechten Nationalisten um die Figur von Julius Malema. All das erwartet euch in der nächsten Viertelstunde bis 20 Minuten. Mal schauen, wie wir zu Rande kommen. An der Stelle übrigens danke auch an alle Leute, die meine journalistische, meine politische Aufklärungsarbeit und damit auch diese Audioanalysen unterstützen. Ich nutze damit zwar immer die Zeit während Autofahrten, aber das Schneiden, Hochladen, Betreuen etc. kostet mich doch auch ein gerütteltes Maß an Zeit. Gut, kommen wir zum Punkt Niger. Niger, das Land liegt in Westafrika, nicht an der Küste, ist ein Binnenstaat in der Sahelzone und benachbart sind Länder wie Libyen, Algerien, Nigerien, Mali, Burkina Faso. Und Niger ist Teil der ECOWAS. ECOWAS ist eine, man sagt, vom Westen dominierte, von Frankreich mitbestimmte Entwicklungsgemeinschaft, teils sehr wirtschaftsstarker afrikanischer Staaten an der Elfenbeinküste in Westafrika, darunter auch Länder wie Senegal, Nigeria, erdölreiche Länder, Länder, die durchaus einen Wirtschaftswachstum erlebt haben. Und ECOWAS wird erschüttert seit einiger Zeit von Putschen. Guinea, Mali und Burkina Faso wurde geputscht. Das sind ECOWAS-Staaten. Und wenn wir diese Staaten nehmen und dann nach Osten eine Linie ziehen, durch Afrika entlang der Sahelzone, finden wir eine regelrechte Putschzone vor. Diese Staaten sind fast schon sprichwörtlich instabil. Es sind Rebellionszonen, die ständig und immer wieder durchzogen werden von Aufständen. Es liegt auch und vor allem daran, dass in der Region nomadische Völker, die Tuaregs, die damaligen Herrscher, ein YouTuber nannte sie die Wikinger der Wüste, dass die sich auch immer noch nicht in Staaten integrieren lassen und gerne ihre eigene Staatlichkeit hätten. Das wollen die bestehenden Staaten aber nicht. Und wieder mal sehen wir das problematische Erbe des Kolonialismus. Hier bin ich auf jeden Fall ein Kritiker. Die gezogenen Grenzen, die nicht den Stammesgebieten entsprechen. Zugleich aber, und auch das muss man sagen, moderne, große Flächenstaaten kannst du eben nicht entlang Stammesgrenzen aufbauen. Das Problem ist hier weniger, dass der Westen gezielt bösartige Grenzen gezogen hat, sondern auch und vor allem, dass die Stämme damals nicht, und einige Stimmen mögen vielleicht sagen, auch heute nicht, bereit waren, dafür einen modernen westlichen Flächenstaat zu bilden und aufrechtzuerhalten. Im Niger gab es nun einen Putsch. Bazoum, der amtierende Präsident, ich finde das witzig, weil ich glaube, das klingt so ähnlich wie der Name für Mars in dem Science-Fiction-Roman John Carter. Dieser Bazoum, ein Angehöriger einer arabischstämmigen Minderheit im ethnisch höchst fragmentierten Niger, der wurde von Spezialkräften und der Armee seines Amtes enthoben. Die beiden führenden Köpfe des Putsches gehören Ethnien an, die insgesamt 75% der Einwohner im Niger ausmachen. Und die haben jetzt die Kontrolle übernommen. Der Grund für den Putsch ist, da sagen sie, der Präsident war nicht in der Lage, die ständigen Angriffe von islamistischen Milizen, also dschihadistischen Milizen, sprich Tuareg-Stämmen, die den Islam als ideologische Kohäsionskraft und Legitimation für ihre Angriffe und Einfälle hernehmen. Der Präsident Bazoum war nicht in der Lage, hier für Sicherheit zu sorgen. Tatsächlich starben permanent Einsatzkräfte der Armee und überall in all diesen Staaten der Sahelzone sind die Dschihadisten ein Unsicherheitsfaktor, der Regierungen destabilisieren kann. Zugleich eine weitere Botschaft, das zweite große Narrativ der Putschisten ist, dieser Präsident Bazoum würde das Land an Frankreich verkaufen und sie würden jetzt im Gefolge von Sankara und einem großen afrikanisch-sozialistischen Revolutionär, auch in dessen Land gab es jetzt einen Putsch, sie wollen im Gefolge von dem und seiner großen panafrikanischen Ideologie die Kolonialherren vertreiben aus Afrika. Das klingt schön, ich werde dann später noch darauf eingehen, die ja ernst zu nehmen, diese Behauptung ist, aber natürlich braucht jeder Putsch auch eine gewisse moralische, ethische Legitimation. Dagegen weigert sich Bazoum zurückzutreten, also er weigert sich das anzuerkennen und auch die ECOWAS-Staaten, allen voran Nigeria, Ghana, Senegal, aber auch Benin, Togo, Liberia, Sierra Leone und die ganzen anderen Staaten, die an der Elfenbeinküste, an der Westküste Teil des Wirtschaftsbündnisses sind, die protestieren. Und die sagen, das werden sie auf gar keinen Fall akzeptieren. Und sie haben vor einer Woche ein einwöchiges Ultimatum gestellt, das gestern am Sonntag ausgelaufen ist, beziehungsweise vorgestern. Ich werde diese Audioanalyse wahrscheinlich am Dienstag hochladen oder Montag, mal schauen. Und bis jetzt ist noch unklar, wie man auf das abgelaufene Ultimatum reagiert. Auf jeden Fall wurden alle Beziehungen zum Niger abgeschnitten. Der Grund für dieses Ultimatum und für die mögliche Intervention der ECOWAS-Staaten, unterstützt von Frankreich und Amerika, ist recht eindeutig. Die haben selber Angst vor Putschen. Bereits in drei ihrer ehemaligen Mitgliedstaaten, Mali, Burkina Faso, Guinea, wurde geputscht. Diese Staaten sind nun suspendiert von ECOWAS und haben auch Sanktionen. Und wenn es jetzt weitergeht, könnte ein Dominoeffekt entstehen. Es gibt weitere Putsche. Und wenn sie jetzt hier nicht durchziehen und nur verbal drohen, nichts machen, dann nimmt sie keiner mehr ernst. Und ECOWAS ist durchaus in der Lage zu intervenieren. Das haben sie schon 4, 5 Mal gemacht in diversen Staaten. Auf Einladung oder aus Eigeninteresse. Die Armee allein von Nigeria ist größer als die Armee von Niger, Guinea, Mali und Burkina Faso zusammen. Die laut Analysten, wie gesagt, ich bin jetzt kein Experte, ich muss mich da verlassen auf die Analysen und Aussagen von anderen Militärexperten und auch denen zufolge haben die gerade mal 40.000 Truppen, während Nigeria 230.000 Truppen hat. Die 8. Division von Nigerien in Sokoto stationiert, die ist größer als das gesamte Militär von Niger und nur 350 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Niamey. ECOWAS hat auch Luftunterstützung, nicht nur von USA und Frankreich und der EU, die sie unterstützen würden, die ganze Aufklärung. Also im Endeffekt könnten die, so sagt man, den Boden aufwischen mit dem Niger. Hier allerdings haben sie jetzt einige Staaten hinter den Niger gestellt, nämlich eben gerade die Staaten, die nicht in ECOWAS sind, aber am Niger angrenzen, Algerien, aber auch Libyen, auch der Tschad. Die haben gesagt, sie würden den Niger unterstützen. Ernst zu nehmen davon ist militärisch nur Algerien. Und hier, die Sahelzone kommt ins Spiel, liegt eben ein großer Wüstenstreifen, kontrolliert von dschihadistischen, teils terroristischen Milizen zwischen Algerien und dem Niger. Nigeria wäre also wahrscheinlich rascher im Niger und hätte den halben Niger besetzt, bevor Algerien auch nur ein paar Truppen runtergeschickt hätte. Auch das, wie gesagt, eine Analyse aus zweiter Hand, die ich von sogenannten Experten habe, aber die nach einer oberflächlichen Überprüfung von meiner Seite sehr plausibel wirkt. Dass nun Russland sagt, sie würden den Niger unterstützen, ist auch eine Art Lippenbekenntnis. Also Prigozhin hat dem Niger Unterstützung zur Stabilisierung angeboten. Der algerische Militärchef hat sich mit Shoigu getroffen. Hier finden Vernetzungen statt. Und tatsächlich könnte Russland, wenn sie ein paar Waffen, ein bisschen Munition entbehren könnten, in der jetzigen Lage wahrscheinlich gar nicht so leicht, den Niger oder Algerien oder Libyen in einem lang andauernden Krieg mit Waffen unterstützen. Das wäre durchaus denkbar und möglich. Aber dass sie jetzt wirklich Truppen dort unten hinbringen, dass da echt eine große Front entsteht zwischen Russland und Frankreich, halte ich für sehr unwahrscheinlich. In der Lage, in der sich Russland jetzt befindet, wäre das schwer möglich. Und die Wagner-Präsenz in Afrika, die ist jetzt nicht so gigantisch groß. Das sind keine ganzen Divisionen und Armeen dort unten, sondern gut ausgebildete Elite- und Spezialkräfte, die vor allem organisierend und chirurgisch wirken. Wagner ist durchaus beliebt in Afrika, vor allem weil sie ganz pragmatisch, ohne diesen ganzen moralinsauren LGBTQ+-Demokratie-Blödsinn und heuchlerisch verlogenen des Westens, denn der Westen arbeitet auch mit Putschisten und Diktatoren zusammen, wenn es unbedingt notwendig ist, weil sie einfach das machen, was man von ihnen verlangt, worauf man sich geeinigt hat und wofür man sie bezahlt. Und diese Ehrlichkeit ist vielen afrikanischen Führern, diese brutale Ehrlichkeit, lieber als das Herumgedruckse des liberalen Westens. Soweit die Lage aus meiner Sicht. Es dürfte also durchaus möglich sein, dass es zu einer Intervention kommt. Es kann aber auch sein, dass ECOWAS einfach die Sanktionen auf den Niger verschärft, vielleicht symbolisch in ein paar kleinere Städte einmarschiert und Druck ausübt. Was man auch nicht unter den Tisch fallen lassen darf, ist, was hier im Niger geschehen ist, ebenso wie in Mali, Burkina Faso, Guinea. Das ist kein Aufstand des Volkes. Es gab Szenen von Demonstranten, die nach dem Putsch die französische Botschaftsgebäude angezündet haben. Diese Staaten, Frankreich, Deutschland, evakuieren bereits auch ihre Truppen, einfach aus Sorge über die Gefahr von Plünderungen oder im schlimmsten Fall sogar von Lynchmorden. Der Präsident oder beziehungsweise die Militärjunta, die sich jetzt selber in die Macht eingesetzt hat, hat auch versucht, sich Legitimation zu geben durch eine große Veranstaltung in einem gut gefüllten Stadion mit Unterstützern am Tag des auslaufenden Ultimatums. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es gab eben auch Demonstrationen für Bazoum, für den geschassten Präsidenten, sowohl im Niger als auch in anderen angrenzenden afrikanischen Städten, wo nigerische Nigerianer sind die Leute aus Nigeria, Nigeristen leben, um mir nichts Falsches zu sagen. Nun, das heißt also, das Land steht nicht einheitlich hinter den Putschisten, das ist sowieso klar, denn wenn die eine Masse in der Bevölkerung hätten, eine kritische Masse, dann hätten sie nicht Militär putschen müssen, sondern hätten bei einer Wahl gewonnen und hätten einfach die Regierung durch eine Massenprotestbewegung stürzen können, die dann vielleicht auch Unterstützung vom Westen gehabt hätte oder es dem Westen und ECOWAS schwerer gemacht hätte, die Putschisten zu delegitimieren. Ein typischer, klassischer Militärputsch. Und auf den jetzt irgendwie hinzuprojizieren oder irgendwie drüber zu malen, eine große ideologische Afrika-Befreiungsmission, das ist natürlich relativ doof. Klarerweise brauchen die Putschisten eine Legitimation und klarerweise kommt eben ein Vorwurf, diese Leute paktieren mit dem Westen immer gut, auch bei der afrikanischen Bevölkerung, weil hier eine antikoloniale Haltung aus berechtigter Erfahrung der Vergangenheit, teilweise auch, ich sage mal, massenpsychologischen, irrationalen Reflexen natürlich stark verankert ist. Sprich, hier wurde meiner Meinung nach einfach nach einem Narrativ gesucht von den Putschisten. Die ECOWAS-Staaten, ebenso heuchlerisch, beharren auf der verfassungsmäßigen Ordnung und sagen, wir müssen jetzt diesen Präsident wieder einsetzen, weil er in einer demokratischen Wahl gewählt wurde. Wie demokratisch diese Wahl war und ob dieser Präsident sie ohne Gelder und Unterstützung aus dem Westen hätte gewinnen können, ist eine andere Frage. Und dass der Westen mit undemokratischen Regimen oder sogar Putschregimen zusammenarbeitet oder vielleicht sogar Regime-Changes akzeptiert, hat sich vor allem in den Farbrevolutionen gezeigt, nicht zuletzt in der Maidan-Revolution. Der Westen ist ja auch wenig wählerisch, wenn es darum geht, mit irgendwelchen Machthabern zusammenzuarbeiten, wenn es ihm gerade in den geopolitischen Kram passt. Sprich, die großen moralischen Appelle beider Seiten sollte man meiner Meinung nach nicht wirklich ernst nehmen. Dennoch entsteht gerade eine Debatte, eine neue Spezies erhebt ihr Haupt, der Maga-Kommunist, antiimperialistische, nicht wirklich linksliberale, teilweise patriotische, rechtsoffene, insofern rechtsoffene, als sie mit Rechten reden wollen, Kommentatoren, häufig Araber mit einer gewissen Bildung und einem hohen IQ, die werden jetzt immer prominenter und populärer auf Twitter. Es gibt aber auch einige westliche Weißen, ein Beispiel dafür ist Jackson Hinkle, die stark pro-russisch auftreten und jetzt auch stark pro-afrikanisch auftreten und in Verzückung geraten, weil sie hier den großen Aufstand der Afrikanationalisten gegen Kolonialherren sehen und von allen westlichen Patrioten und Nationalisten verlangen, sich hier auf die Seite der Afrikaner zu stellen. Es geht sogar so weit, als sie verlangen, dass man sich auf die Seite von Julius Malema stellt, dem Chef einer schwarz-nationalistischen anti-weißen Partei in Südafrika, im Moment die führende Partei in Südafrika, der vor einer Woche circa in einem ebenfalls gut gefüllten Stadion das Lied Kill the Farmer, Kill the Boer, Shoot, Shoot, also töte den Bauern, töte den Buren, schieß, schieß, bam, bam, vor ekstatischen Mengen an frenetisch kreischenden schwarzen Anhängern gesungen hatte. Das hat sogar Elon Musk auf den Plan gebracht, der hat das Ganze retweetet, hat den Präsidenten von Südafrika, auch einen Schwarzen, angetweetet und gefragt, warum er diesen Rassenhass, diesen offenen Aufruf zum Mord zulässt. In Afrika werden ständig Farmer und Buren brutal umgebracht, vergewaltigt, niedergemetzelt von schwarzen Kriminellen. Der antirassistische Westen schweigt hier aber, ja, im Gegenteil, in Mainstream-Medien wurde das Lied sogar gerechtfertigt und zu einem alten Traditionslied aus der Anti-Apartheids-Bewegung hochstilisiert. Das sagt mehr über die Anti-Apartheids-Bewegung aus als über diese lächerlichen Verharmloser. Das Thema kommt also in die Presse, auch die Mainstream-Medien schreiben darüber, warum. Und auch hier sehen wir wieder mal die Verlogenheit der Mainstream-Presse, weil Malema auch ein Freund Putins ist. Sein Rassismus, die Farmermorde an den Weißen, war der Mainstream-Presse vollkommen egal. Es brauchte Leute wie Lauren Southern, immer noch einer ihrer größten Verdienste mit der Doku Farmlands, dafür überhaupt eine Aufmerksamkeit, ein Bewusstsein in der Weltöffentlichkeit zu schaffen. Und jetzt auf einmal, weil dieser fanatische, von Rassenhass verblendete, ich sage mal, mittelbare Mörder, denn er ruft zum Mord auf, auch ein Freund Putins ist, wird das auf einmal zum Problem. Nun gab es aber einige, Gott sei Dank ist mir der Motor abgestorben, ich fahre gerade mit einem anderen Auto, ah nein, der Motor hat es ausgehalten, nicht schlecht. Es gab jetzt einige Leute und Kommentatoren, allen voran Hass al-Din, einen Araber in den Vereinigten Staaten von Amerika lebend, selbsterklärter Kommunist und Antiimperialist, der sagte, hier würden sich die weißen Nationalisten von ihren großen finanziellen Herren und Overlords wieder mal betrügen lassen, denn Malema sei ein nationalistisch-patriotischer Freiheitskämpfer. Malema würde extrem stark gegen Kriminalität, damit auch gegen Farmermorde vorgehen. Diese Farmermorde werden nicht rassisch motiviert, sondern ökonomisch. Und das Lied ist halt ein Lied aus der Apartheidsbewegung, ähnlich wie jetzt die französische Nationalhymne. Da wird ja auch von Strömen von Blut gesprochen. Man solle hier diese Narrative nicht aufgreifen. Malema sei einfach ein unabhängiger Nationalist, der dafür kämpfen würde, dass Afrika befreit würde von der globalen Hochfinanz, den globalen Eliten. Und die weißen westlichen Nationalisten würden da in den Knochen des ethnischen Konflikts hineinbeißen. Dazu gab es sogar eine interessante Debatte zwischen diesem Hass al-Din und Patrick Casey, einem amerikanischen Kommentator, den ich sehr schätze, der auch versucht hat, den identitären Aktivismus mal im englischsprachigen Raum zu etablieren. Hat da nicht so ganz geklappt. Und jetzt hat er eine sehr interessante Sendung, Restoring Order. Die Debatte allerdings wurde leider zu einem sogenannten Shouting Match, vor allem weil dieser Hass al-Din, er saß im Gespräch wirklich mit einem Fes vor der Kamera, von Anfang an auf die primitivste und peinlichste Art und Weise versucht hat, seinen Gesprächspartner zu beleidigen. Ein völlig aus dem Zusammenhang gerissener und umgedeuteter Ausschnitt aus dem Gespräch wurde dann von Jackson Hinkle auf Twitter verbreitet. Es ließ Patrick Casey so darstellen, als wären ihm die Interessen der weißen Arbeiterklasse vollkommen egal. Also wirklich miese, peinliche Methoden, den diese Magerkommunisten und diese Anti-Imps und Third Worldists, also dritte Weltfanatiker, hier vorgehen. Was mich an ihnen so nervt, ist die Verlogenheit einer Debatte. Ich will auch nicht haben, dass Afrika noch irgendein anderes Land ausgebeutet wird. Und ich finde es wichtig, immer wieder den Fokus darauf zu legen. Und ich merke schon, wir überschreiten die 20 Minuten, es werden wahrscheinlich 25 werden. Also bleibt dran, denn am Ende kommt nochmal eine wichtige Analyse der geopolitischen Lage in Afrika aus Sicht der Deglobalisierung. Ich will nicht haben, dass irgendein Land ausgebeutet wird. Und in meiner Welt, meiner idealen Welt, gibt es eine gerechte, multipolare Ordnung, in der auch Länder, die viele Rohstoffe haben, dafür gerecht entlohnt werden, dann auch einen Wohlstand entwickeln können, aufgrund dieser Rohstoffe, die in ihren Ländern liegen. Und ich bin gegen diese Ausbeutung von durch fremde Imperien und multinationale Konzerne. weil ich sie für ganz einfach ungerecht halte. Ich weiß, die Welt funktioniert nicht nach Gerechtigkeit, aber man soll möglichst Gerechtigkeit anstreben. Ich bin also kein zynischer Machiavellist, der sagt, ja, weil die Welt ungerecht ist, ist es auch gut so und sie muss und soll ungerecht bleiben und the strong must kill the weak. Nein, so sehe und denke ich nicht. Mein Credo ist nicht von Ragnar Redbeard, Might is right. Aber ich bin zugleich auch ein Realist. Und was mich so nervt an diesen Antiimperialisten ist, dass sie das Schuldkult-Narrativ aufgreifen. Das Schuldkult-Narrativ lautet, jede Ungleichheit, jede Armut weltweit ist letztlich das Ergebnis des bösen, weißen, westlichen, heterosexuellen Übermannes, der durch Imperialismus oder postkoloniale Strukturen, durch Ausbeutung oder vielleicht sogar ja psychologisch nachwirkenden geistige Kolonialisierung diese armen, braunen Menschen in die Armut gestürzt hat, der überall da, wo sich ein großer Mann erhebt, Sankara, Musatek, Che Guevara, die großen Säulen, Heiligen und Helden an dieser Bewegung, den ausschaltet, um die armen Länder in Abhängigkeit zu halten. Und das ist einfach zu einfach. Das Narrativ ist einfach zu simpel. Natürlich, ja, es gibt selbstverständlich diese Versuche, auch der liberalen See- und Weltmächte überall Unfrieden und Chaos zu stiften und die gesamten Ressourcen, die Rohstoffquellen der Erde unter Kontrolle zu halten. Auch das kritisiere ich. Und wie ich bereits gesagt habe, die Weltordnung, die ich mir wünsche, für die ich auch kämpfe, über das Überleben meines Volkes hinaus, ist eine andere und eine gerechte. Zugleich müssen wir aber auch anerkennen, dass eben nicht alle Völker und nicht alle Kulturen gleich sind, gleich fähig sind und gleichmäßig dazu in der Lage sind, einen modernen westlichen Staat aufzubauen, am Leben zu halten, Rule of Law aufrechtzuerhalten und eine sogenannte High Trust, also eine Hochvertrauensgesellschaft aufzubauen. Das ist schlicht und einfach so. Und der Amoklauf gegen die Wirklichkeit, gegen die biologische und soziologische Wirklichkeit in diesem Lager, der ist haarsträubend, erinnert mich an Lysenko, den Agrarwissenschaftler, Biologen und Botaniker in der Sowjetunion, die mit seiner völlig verrückten Theorie die Erkenntnisse der Genetik abgelehnt hat, allen Ernstes, weil damals behauptet wurde, die Idee der Vererbung von Eigenschaften, das sei eine kapitalistische Ideologie, die Eigentum auch in die Biologie übertragen wollen würde. Und dieser Lysenko hat dabei, ich vereinfache hier viel, aber wirklich mit vollkommen falschen Milieutheorien angewandt, auf die Pflanzen und das Getreide wirklich Katastrophen produziert in der Sowjetunion. Genau dasselbe haben wir jetzt wieder hier. Völlig falsche ideologische Wunschträume und Wunschannahmen. Das Problem seien nur die Strukturen. Verantwortlich für die Strukturen sei eine böse Gruppe an weißen, westlichen Finanziers und Kapitalisten. Manche dieser Anti-Imps, die kritisieren dabei auch den Zionismus oder andere ethnische Gruppen und machen die dafür verantwortlich. Aber die Analyse ist schlicht und ergreifend falsch. Und der entscheidende Punkt, das entscheidende Argument, das von Sonneborn, von Todenhöfer, von Jackson Hinkle, von George Galloway, von all diesen Gestalten vorgebracht wird, möchte ich hier nochmal aufgreifen und widerlegen. Wenn diese Leute sagen, Niger ist der siebtwichtigste Uranexporteur der Welt, hat selber aber kein Atomkraftwerk. In Gambia gibt es Goldminen, aber Frankreich hat mehr Gold als Gambia. Und das sei unfair und ungerecht. Muss man das Ganze korrigieren. Es stimmt so einfach nicht. Man kann es nicht so stehen lassen. Ja, es mag sein, dass es Uran im Niger gibt, aber den gibt es seit Jahrtausenden, ja Millionen, je nachdem, von welcher Zeitrechnung man ausgeht. Und die Stämme dort, die afrikanischen, leben, kämpfen, arbeiten, lachen, weinen über diesen Uranquellen, ohne irgendwas von ihnen zu wissen und ohne im Entferntesten dazu in der Lage zu sein, sie zu fördern. Wenn man sagt, jemand hat Uran im Land, aber kein Atomkraftwerk, das sei unfair. Das ist so, als würde ich sagen, ich habe ein paar Fichten im Garten stehen, aber ich besitze keine Stradivari-Geige. Und es sei extrem unfair, dass jetzt jemand daherkäme, diese Fichten mir abkaufen würde, fällen würde, abtransportieren würde und dann eine Stradivari bauen, um die um Millionen zu verkaufen. Das ist ja extrem gemein und ich müsste daran viel, viel mehr teilhaben. Ich will auch eine Stradivari haben. Das ist ein überspitztes Beispiel. Aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Afrika mag reich an Rohstoffen sein, aber Afrika ist nicht reich an Produktivität, an Innovation, an Technologie. Und vor allem ist Afrika arm an Stabilität und an Sicherheit, an Rule of Law, an Rechtsstaatlichkeit, an all dem, was langfristige Investitionen, Aufbau von Wissen, Akkumulation von Wissen ermöglicht. Und der Putsch im Niger, tragischerweise, ist nicht ein Schritt in Richtung eines stabilen, sicheren, prosperierten Afrikas, sondern eher ein Schritt in Richtung der ewigen Bestätigung von Putschen, von Faustrecht, von Gewalt, von Instabilität. Ich schlage mich damit natürlich nicht auf die Seite von ECOWAS, ich will das Ganze einfach nur nüchtern und neutral betrachten. Vor allem aber will ich an der Stelle die Audioanalyse beenden. Ich werde sie aufsplitten in noch eine zweite, wo ich ein bisschen auf die geopolitische Frage und Implikation dieses Konflikts eingehen werde. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht, wie ECOWAS reagiert auf das offensichtliche und offensive Ignorieren ihres Ultimatums von Seiten Nigers, ob hier tatsächlich eine Front entstehen könnte, in der Ost und West einander gegenüberstehen. Ich habe bereits die Gründe genannt, warum ich das für eher unwahrscheinlich halten würde und warum wahrscheinlich der Westen, wenn er das möchte, das Putschregime, das instabil ist, wieder wegputschen kann. Aber es könnte natürlich sein, dass die Lage hier außer Kontrolle gerät und dass es zu einem großen afrikanischen Krieg kommt. Das wollen wir nicht hoffen. Ich bleibe dran und werde weiter darüber berichten. Und danke euch fürs Zuhören.